Häuser sind nun mal zum Wohnen gemacht und desto länger ein Haus unbewohnt ist, desto schlechter ist es eigentlich für das Haus.
Ja, eigentlich ist das Haus auch nicht größer geworden. Also man hatte nicht das Gefühl, dass es uns über den Kopf wachsen würde.
Das Geheimfach in den Dielen war uns erst gar nicht aufgefallen gewesen. Das hat ein Mitarbeiter des Denkmalschutzes entdeckt. Und zwar ist in den Dielen eine kleine Stelle rausgesägt.
Ein bisschen Mittelweg finden, dass man jetzt nicht nur ackert, sondern sich dann auch tatsächlich mal draußen hinsetzt auf die Wiese und in die Sonne guckt, auch wenn es dann eben mit Arbeitsklamotten ist, aber das ist dann eben so.
Die Pflicht ist, dass das Haus nicht einfällt und die Kür ist, besser machen, als es jetzt ist.
Das wäre noch so mein Traum.
Also wir wollen nicht die Letzten sein, die dieses Haus bewohnen, wenn es irgendwie gut läuft.
Du hörst den Gutshauspart. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
Heute sind wir mit dem Gutshauspott mal in Brandenburg unterwegs. Wir sind genauer genommen in der Uckermark und nordwestlich von Schwedt in einer welligen Landschaft liegt das Gutshaus Grünow. Hier sind wir für euch verabredet mit Bianca Kuhnke und René Amswald.
Hallo, herzlich willkommen auf Gut Grünow.
Ja, hallo, wir begrüßen euch gerne auf Gut Grünow.
René, du bist Metalltechniker und arbeitest eigentlich als Berufsschullehrer. Kannst du mehr über dich berichten? Du kommst ursprünglich ja nicht aus der Uckermark.
Nein, ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Oranienburg. Und wie du schon festgestellt hast, bin ich von Hause aus Diplom-Ingenieur für Maschinenbau, arbeite jetzt als Berufsschullehrer, bin aber auch Handwerker, eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker. Hat mit dem Bau wenig zu tun, aber für alte Sachen habe ich mich schon immer interessiert und so kann man das Nützliche mit dem Angenehmen ganz gut verbinden eigentlich.
Und du, Bianca, du bist eigentlich Soziologin, arbeitest aber in einem ganz anderen Bereich.
Ja, das ist richtig. Also ich arbeite jetzt im Personalbereich für eine Stiftung und wir haben Kitas und so weiter unter uns. Aber zum Ausgleich zum Büro ist es immer ganz gut, wenn man was Handwerkliches tut. Ja, und ein großes Haus und einen Garten fand ich schon immer toll.
Hattet ihr denn vor Grünow bereits ein ähnliches Projekt mal an der Hand?
Ja, das hatten wir. Und zwar sind wir nicht ganz blauäugig in das Abenteuer Grünow gestartet, sondern wir hatten vorher schon ein altes Bahnhaus, welches wir rekonstruiert haben oder angefangen haben zu rekonstruieren und konnten da schon erste Erfahrungen sammeln. Also das war eigentlich ganz gut gewesen, bevor man mit so einem großen Projekt startet, dass man halt erstmal schaut, also kann man sich im Bau überhaupt wehren, bekommt man Probleme gut gelöst, beziehungsweise was macht es mit einem so einem Bau? Ja, sehr wichtig. Also da konnte man schon ein bisschen üben. Das ging ganz gut.
Ja, da konnte man auch sehen, wie wir zusammen im Prinzip hinbekommen, am Bau zu arbeiten sozusagen, ja.
Und hattet ihr eine gewisse Affinität schon zu alten Häusern, zu alten Dingen? Habt ihr da irgendwas feststellen können bei euch?
Also Bianca hat Affinität zu alten Dingen, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Aber ja, bei mir ist es so, mich haben schon seit jeher alte Sachen interessiert. Also ich bin früher auch ein bisschen Oldtimer-Sport gefahren und Trödelmärkte liebte ich. Und da lag es nahe, dass man sich auch mit einem alten Haus dann beschäftigt und über kurz oder lang sich dann auch ein altes Haus zulegt.
Wann und wie seid ihr denn auf das Gutshaus Grünow aufmerksam geworden?
Tja, was soll ich sagen? Wir sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Also das heißt, ich habe ganz blauäugig eine Anzeige in der hiesigen Tageszeitung geschaltet und bat darum, dass man Gutshäuser, die zum Verkauf stehen, mir mitteilt, beziehungsweise, dass man mir welche anbietet. Denn manchmal ist es ja so, dass man selber ein Haus sucht, aber manchmal suchen auch Häuser sich die Besitzer aus. Und insofern war es, glaube ich, bei uns das Zweite gewesen, also uns hat das Gutshaus gefunden.
Ja, wir sind durchaus auch zwischendurch mal durch die Gegend gefahren. Man fährt so in alten Häusern durch ältere Dörfer und dann schaut man einfach mal, was so rumsteht. Und dann kommt man einfach ein bisschen dichter ran an alles.
Musste das ein Gutshaus sein?
Nein, wir haben verschiedene Häusertypen sozusagen angeschaut. Auch weitere Bahnhäuser oder eben ja Häuser, die im Wald stehen, ein bisschen abgelegen. Also für mich ist das immer schön, wenn es ein bisschen weiter abgelegen ist. Oder eben größere Grundstücke drumherum sind. Ein bisschen was Ausgefallenes eben.
Welchen Eindruck machte das Haus, als ihr dann Grünow entdeckt habt?
Ja, welchen Eindruck machte es? Also uns wurde ja Grünow angeboten als großes Haus mit viel Grundstück außenrum. Und schon bei der ersten Besichtigung haben wir festgestellt, festgestellt, dass sowohl die Größe des Grundstücks als auch des Hauses handelbar ist. Und wir haben auch festgestellt, dass der Zustand des Hauses für ein altes Haus noch verhältnismäßig gut ist. Also andere Häuser, die wir uns angeschaut hatten, waren weit schlechter gewesen im Zustand, als auch teilweise nicht erschlossen gewesen. Und diese Vorteile hatten wir hier halt, wie gesagt, alles schon gehabt.
Ja, man konnte gleich rein ins Haus, man konnte auch sich aufhalten, auch übernachten war möglich sozusagen. Man musste sich jetzt nicht einen Bauwagen in den Garten stellen, um hier anzufangen, das war ganz wichtig.
Wollt ihr das Haus vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer beschreiben? Also was finden wir hier für ein Ensemble vor?
Also im Großen und Ganzen ist es ein Haus, welches spätbarock entstanden ist, aber schon über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ständig verändert wurde. Das Haus ist eingebunden in ein Ensemble, welches aus mehreren Scheunen und Ställen besteht, von denen leider nur noch ein paar stehen. Sonst ist das Gutshaus an sich als Einfamilienhaus zwar konzipiert, wurde aber damals auch schon als Verwaltungsgebäude bzw. als Gebäude genutzt, in welchen auch Küche und Räucherkammer untergebracht waren. Wir haben hier in dem Haus ca. 600 Quadratmeter Wohnfläche und neben dieser Wohnfläche haben wir auch Räume, die halt zur Lagerung von Lebensmitteln und so weiter genutzt werden können. Sonst muss man dazu sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Gutshäusern ist unsere Deckenhöhe noch verhältnismäßig moderat. Also wir haben 3,30 Meter Deckenhöhe und auch diese sind noch gut zu handeln. Also man kommt noch mit einer normalen Leiter ran, auch wenn man noch einen Weihnachtsbaum hinstellen möchte, kommt man mit den normalen Größen noch hin.
Ihr habt ja mittlerweile auch doch einiges an Informationen zur Geschichte zusammentragen können. Was ist denn über die wechselhafte Geschichte des Hauses bekannt? Ich glaube, die Arnims, die haben hier tatsächlich auch gewohnt.
Das ist richtig. Es ist relativ wenig über die Geschichte bekannt gewesen. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja Gutshäuser als Flüchtlingsunterkünfte, als Schulen, als Konsumgebäude bzw. als Gemeindegebäude genutzt. Allerdings wurde über die Geschichte halt wenig gesprochen. Hier ist es so, das Haus ging durch ganz viele Hände. Also das heißt, die Arnims haben es gebaut, danach folgten andere Besitzer und Eigentümer. Allerdings war das Haus nie lange in einer Familienhand gewesen. Also es wechselte ständig den Eigentümer. Die letzten Bewohner, die in diesem Haus ihren Stempel aufgedrückt haben, war die Familie Kühn gewesen, bürgerliche Familie, auch hier aus der Uckermark. Und die Kühns bewohnten dieses Haus in zwei Generationen bis zum Krieg und versuchten halt, das Haus so gut wie möglich über die Zeit zu bringen, bis 1945. Und danach wurde es, wie viele andere Gutshäuser auch, als Kindergärten, Gemeindehäuser, LBG-Büros halt genutzt.
Du hattest im Vorgespräch auch darüber berichtet, dass diese Familie Kühn besonderen Anspruch an Modernität hatte.
Ja, das ist richtig. Der Gutsherr Kühn, also Karl Kühn, der dieses Haus zuerst erworben hat und auch bewirtschaftete, achtete stets darauf, immer am Puls der Zeit mitzugehen. Das heißt, hier in dem Haus gab es schon in den 1910er Jahren Strom, der über eine Wassermühle bereitgestellt wurde, also ein Generator, der in einer Wassermühle untergebracht war. Und es gab auch schon die Möglichkeit, um 1900 herum hier im Haus zentral warm Wasser zu haben, was wirklich nicht jedes Haus hatte, denn man muss ja wissen, im Jahr 1900 war der normale Standard halt eine Toilette außen im Garten und das hatte man hier nicht, sondern man hat da hier schon ein Wasserklosett gehabt und damit war er ziemlich fortschrittlich schon gewesen.
Wir hatten oben auch noch ein Bassin gesehen im Dach in der Mansarde. Was hatte damit auf sich?
Der Kühn gab sich halt nicht nur mit warmem Wasser zufrieden, sondern es musste auch fließend sein. Und dieses fließend warme Wasser konnte man halt mit diesem Behälter realisieren über ganz normale Physik, über das Fallprinzip, so dass man praktisch in der ersten Etage einen Metallbehälter hatte, der um die 1000 Liter hatte. Dieser musste befüllt werden, konnte beheizt werden und man konnte dann in der darunterliegenden Etage im Wasserhahn aufdrehen und konnte so halt Wasser entnehmen, ohne halt mit einer Kanne bzw. mit einer Pumpe zu hantieren. Also relativ fortschrittlich schon.
Lasst uns ein wenig die Geschichte des Hauses in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts versuchen zu rekonstruieren. Du hast gerade davon schon ein bisschen gesprochen. Der letzte Eigentümer war Eberhard Kühn. Der ist allerdings 1945 gestorben, ist gefallen im Krieg. Wurde die Familie dann enteignet?
Ja. Man muss vielleicht noch einen Schritt zurück machen. Eberhard Kühn hatte dieses Gut nicht sonderlich lange gehabt. Also sein Vater, der Karl Kühn, der hat dieses Gut groß gemacht. Eberhard Kühn hat es 1940 geerbt und war vorher Gutspächter gewesen, auch hier in der Uckermark in Batikow. Hat dann dieses Gut übernommen, zog hier mit seinen beiden Töchtern ein und wollte dann sozusagen hier verbleiben in dem Gutshaus. Da kam der Krieg dazwischen und Eberhard Kühn ist halt 1945 in den letzten Kriegstagen an der Oder gefallen. Seine Töchter hatten eine total starke Verbindung nach Grünow gehabt, wollten unbedingt dieses Gut halten, wurden dann aber im Zuge der Geschichte sozusagen mehr oder weniger dazu genötigt, dieses Gut halt aufzugeben. Mitte der 40er Jahre sind sie dann sozusagen in den Westteil gezogen und dieses Haus wurde halt mit Flüchtlingen belegt und ging dann den Weg, den halt viele Gutshäuser in der ehemaligen DDR gegangen sind. Also nach der Flüchtlingsbelegung kam dann der Konsum, Kindergarten, LBG-Büro, Dorfverwaltung, ja, Jugendclub zum Schluss in dieses Haus hinein. Und damit wurde dann versucht, dieses Gebäude zu nutzen. Ja. Großes Problem, beziehungsweise was ganz viele Gutshäuser haben, ist, das Gutshaus wurde von den Ländereien getrennt. Also das heißt, das Gutshaus wurde nach der Wende der Gemeinde zugeschlagen. Die Ländereien wurden halt an Investoren verkauft, beziehungsweise blieben in der LBG-Nachfolge, was dazu führte, dass für diese Häuser schlichtweg schwer eine Nutzung gefunden werden konnte, weil für die Dörfer diese Häuser schlichtweg zu groß gewesen sind, um sie zu halten, zu unterhalten und natürlich auch zu nutzen.
Weißt du, wann die Flüchtlinge hier ausgezogen sind?
Also die Flüchtlinge waren hier untergebracht bis ungefähr 1950 rum, bis dann die Möglichkeit geschaffen wurde, Leute, die hier gewohnt haben, auch in dörflicher Umgebung anzusiedeln. Und dazu wurden, wie auch bei vielen Gutshäusern, Baumaterialien verwendet, die halt auch in diesem Gutshaus noch vorhanden waren. Also das heißt, es wurden zum Beispiel der Schmuckgiebel von unserem Haus wurde halt abgetragen, davon wurden Häuser gebaut. Die Mauer, die das Gut umgab, wurde auch dazu genutzt, um Ställe und auch Wohnhäuser zu bauen, auch hier ortsnah. Also es gibt hier bestimmt noch das eine oder andere Haus, was mit Materialien des Gutshauses erbaut wurde.
Kamen da Leute auf euch zu und haben euch das berichtet?
Ja, interessanterweise gab es immer Leute, die sich um dieses Haus gekümmert haben, auch in der ehemaligen DDR und danach. Und viele kamen natürlich mit ihren Geschichten. Das ist ganz kurios, viele sind hier noch zur Schule gegangen, viele haben hier gearbeitet, viele haben hier gelebt in diesem Gutshaus und haben überwiegend doch positive Gedanken an dieses Haus und sind dementsprechend natürlich auch interessiert, wie es in die Zukunft getragen wird.
Sind es eher Nachkommen auch der Flüchtlinge? Gibt es die noch hier vor Ort?
Also wir haben versucht, Nachkommen noch ausfindig zu machen. Wir hatten im letzten Jahr eine Begegnung gehabt, da kam jemand auf uns drauf zu, hatte sogar noch Bilder dabei gehabt aus den 50er Jahren. Ihre Eltern hätten hier gewohnt in diesem Haus und es gab auch noch zwei, drei Aufnahmen vorne von der Treppe, wo halt die Eltern auf der Treppe zu sehen sind. Die haben sogar in diesem Haus geheiratet, ja.
Ihr spracht von der Nutzung als Gaststätte, Konsum, ich glaube eine Zero-Annahmestelle, also müsste man vielleicht heute auch noch erklären, Sekundärrohstoffe, die man eben wieder in den Wiederverwertungskreislauf zuführen konnte. Das gab es hier und nach der Wende, wie sah es dann aus, gab es hier einen Leerstand?
Ja, es gab einen Leerstand. Dieses Haus wurde in den 2010er Jahren nochmal ein bisschen modernisiert, also es wurden neue Toiletten eingebaut. Es wurde halt genutzt als Gemeinderaum, als Möglichkeit für die Dorfbevölkerung, um ja auch Familienfeiern durchzuführen. Aber die Instandsetzungsmaßnahmen wurden halt bedingt auch durch die Höhe der Kosten doch sehr moderat gehalten, beziehungsweise es wurde halt umgangssprachlich gesagt, das Nötigste gemacht. Und dabei blieb es dann leider.
Nimmt uns mal einmal mit in dem Moment, wo ihr die Schlüssel bekommen habt. Wie war diese Entscheidung? Wie war es, als ihr hier das erste Mal reingekommen seid?
Wir haben den Vertrag beim Notariat unterschrieben. Normalerweise ist es ja bei Grundstückskäufen immer so, dass man den Schlüssel erst später bekommt, ja, bevor es sozusagen geregelt ist. Wir haben den Schlüssel schon am Tag der Unterschrift bekommen. Und dann sind wir her. Wir hatten ja bis dahin nur einmal eine Hausführung gehabt und wir haben durch Fenster geguckt. Und dann sind wir hergefahren. Und was haben wir als erstes gemacht, nachdem wir aufgeschlossen hatten? Haben eine Flasche Sekt getrunken auf dem Balkon. Ja, und dann ging es los. Stückchenweise.
Bianca, erinnerst du dich noch an die ersten Gefühle, als du hier drinnen warst?
Also eigentlich war es erstmal groß, aber nicht sehr groß. Man konnte dann ja überall durchgehen. Also viele Türen waren immer nur von einer Seite zu öffnen. Wir haben dann erstmal geschaut, dass man auch einmal komplett durchs ganze Haus laufen konnte. Das war dann eigentlich sehr spannend. Und nach einer kurzen Zeit sozusagen, wir haben immer gedacht, ja, eigentlich ist das Haus auch nicht größer geworden. Also man hatte nicht das Gefühl, dass es uns über den Kopf wachsen würde. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Also zwar groß, aber nicht zu groß.
War es denn schon geräumt?
Eigentlich war es nicht vollgeräumt sozusagen. Also man hat hier und da alte Möbel gehabt oder sonst was, einmal groß was rausgeräumt.
Bedingt dadurch, dass die Gemeinde halt es als Feiermöglichkeit genutzt hat, standen halt so Sachen wie alte Schrankwände rum oder hier und da mal ein Stuhl oder so. Aber wir hatten das große Glück gehabt, also wir mussten es nicht sperrmüllmäßig so beräumen, dass hier Berge von Sperrmüll aufgetaucht sind. Das hatten wir glücklicherweise nicht gehabt. Auch so eine Sachen, die zu DDR-Zeiten oft in Häusern verwendet wurden, wie zum Beispiel so Dämmmatten oder irgendwelche Möglichkeiten halt, die Wärme im Haus zu halten, waren hier glücklicherweise schon entsorgt gewesen. Also wir hatten jetzt kein Problem mit irgendwelchen Sondermüll oder so, glücklicherweise. Und das, was Bianca gesagt hat, stimmt. Also wir mussten erstmal die eine oder andere Tür öffnen. Die war provisorischerweise verschlossen gewesen, so dass man das Haus erstmal erleben konnte. Ja, das war nicht möglich gewesen, sondern es war nur notdürftige Sicherheit gewesen.
Könnt ihr euch noch an die Gerüche erinnern, die hier im Haus waren? Lag hier noch so ein bisschen der sozialistische Mehltau überall drauf?
Würde ich jetzt eigentlich eher nicht so sagen. Also eigentlich ist das Haus eigentlich so offen, sage ich mal immer. Es ist immer gut durchlüftet. Also dadurch haben wir, also nicht, kann ich mich jetzt nicht groß daran erinnern, dass da irgendwie, oder?
Nee, das stimmt. Also wir hatten, obwohl das Haus ja nicht wirklich genutzt gewesen ist, nicht das Gefühl, dass etwas muffig riecht, dass wir womöglich Schwammbefall oder so haben, hatten wir erstmal nicht gehabt. Und bedingt auch durch die Durchlüftung.
Ja, man konnte durch das ganze Haus gehen. Im Prinzip eigentlich war es überall so, dass man gesagt hätte, ach, man kann hier drin stehen, man kann rausgucken, man kann sich aufhalten, ohne dass irgendwo drumherum jetzt was passiert oder dass man Schwamm findet oder sowas. Eigentlich war es gemütlich.
Wie ist denn dann die Entscheidung gereift, das Haus in die Zukunft zu führen? Wie lange hat die Entscheidung bei euch gedauert?
Ganz genau eine Nacht. Also nachdem ich den Anruf bekommen hatte, dass wir dieses Haus eventuell käuflich erwerben könnten und wir es uns angesehen haben, war es so gewesen, dass wir uns noch eine Nacht Bedenkzeit erbeten haben. Denn es ist ja so, man hat ja auch Verantwortung für so ein Haus. Also wenn man sich so ein Haus zulegt, hat man Verantwortung, dieses Haus in die Zukunft zu führen. Und es ist ein großes Haus, es ist ein großes Grundstück.
Es setzt ja auch eine gewisse Ortsgebundenheit voraus. Ihr wohnt in Oranienburg. War das irgendwie ein Kriterium, die Entfernung?
Natürlich spielt die Entfernung immer eine Rolle. Also wenn ein Haus zwei Autofahrtstunden oder drei Autofahrtstunden entfernt ist, dann hast du natürlich ein Problem, ständig vor Ort zu sein. Das geht natürlich nicht. Die Entfernung war super. Dazu kommt noch, dass dieses Haus an sich sehr gut angebunden ist. Also wir haben sowohl nach Schwedt als auch nach Angermünde eine sehr gute Verbindung. Und man könnte sogar mit der Bahn super nach Berlin reinfahren. Also auch das ginge.
Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung heute hier vor Ort?
Das Haus ist immer noch in Köpfen ein bisschen das Schloss vom Dorf sozusagen. Aber von Anfang an wurden wir eigentlich gut aufgenommen hier im Dorf. Also wir wurden weder angefeindet, wie man es manchmal irgendwo hört oder sonst was. Die Menschen waren vorsichtig reserviert, haben geguckt, was man macht und wir wurden dann einfach akzeptiert.
Richtig, oftmals, und das ist auch vollkommen okay, kommen natürlich viele Bewohner aus dem Dorf und fragen, was es Neues gibt, erzählen natürlich auch ihre Geschichten. Das ist auch unheimlich interessant. Wir müssen dazu sagen, dass wir, wie Bianca schon gesagt hat, keine großartigen Anfeindungen hier aushalten mussten. Allerdings ist es so, dass wir auch relativ offen mit uns und mit dem Haus umgehen. Also wenn jemand eine Frage hat, fragen kann er immer. Und man muss ja auch davon ausgehen, dieses Haus hat ja auch eine Geschichte in der DDR. Und das sind halt 40 Jahre, die halt dieses Haus auch mit den Menschen hier verbracht hat. Und die Menschen natürlich auch mit dem Haus. Und dementsprechend finde ich das okay, dass sie auch an dem Weiterbestehen und an der Geschichte des Hauses interessiert sind.
Es ist auch ganz interessant, wir selber sind ja hier auch schon mehrmals vorbeigekommen. Es liegt ja wunderschön in einer Kurve. Man guckt so ein bisschen in den Hof hinein, hat man das Gefühl, rechts ist eine Kirche. Dazu kommen wir gleich noch. Für mich war es damals das erste Mal ein ganz großer, steiniger Komplex eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Jahreszeit es war.
Auch im Sommer.
Es war im Sommer und es ist ein sehr sonniger Vorplatz. Und wenn wir jetzt historische Aufnahmen sehen, ahnt man ja erst den Schmuck des Hauses. Wann seid ihr denn das erste Mal in den Kontakt zu so einer historischen Aufnahme gekommen?
Also leider ist, wie ich schon erwähnt hatte, über dieses Haus sehr wenig bekannt. Es gab eine Aufnahme aus dem Archiv, diese hatten wir gehabt. Und wir hatten einen großen Vorteil, das Haus ist zumindest in der Denkmaltopographie erwähnt. Dort waren zwar keine historischen Aufnahmen vorhanden, aber etwas über die Geschichte des Hauses vorhanden. Wir haben versucht, über Bekannte Postkarten zu bekommen. Wir haben versucht, die Alteigentümer anzusprechen. Und wir haben natürlich auch im Dorf nachgefragt, ob es noch alte Aufnahmen gibt. Und diese wurden uns dann zugetragen. Und man muss halt fragen. Und wer fragt, bekommt manchmal auch Antwort. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ganz viele Geschichten über dieses Haus kursieren. Ja, die wurden immer von Generation zu Generation weitergetragen. Leider belegbare Aufnahmen gibt es wenige, ganz wenige. Aber, ist vielleicht noch spannend zu erwähnen, im letzten Jahr hatte ich Kontakt nach Südafrika gehabt. Dort lebt noch ein Nachfahre. Und dort wurde uns versichert, dass wir eventuell in diesem Jahr noch alte Fotoalben zumindest zur Verfügung gestellt bekommen, dass man mal gucken kann, dass vielleicht auch Aufnahmen gerade aus dem Innenbereich des Hauses vorhanden sind. Weil da gibt es kaum Aufnahmen. Historische.
Ihr hattet schon bereits davon gesprochen, Kontakt zur ehemaligen Gutsbesitzerfamilie ist entstanden. Wie kam der zustande?
Der kam zustande, indem wir eine Kontaktadresse bekommen haben, hier auch aus dem Dorf. Denn man muss dazu sagen, die ehemalige Gutsfamilie, zumindest die Nachfahren, haben nie den Kontakt zu diesem Haus verloren. Also sie hatten immer Interesse, auch über die Zeit der DDR hinweg zu sehen, was passiert mit diesem Haus. Und es war so gewesen, dass ich auch dort blauäugig an diese Adresse geschrieben habe und dort kam ein sehr netter Kontakt zustande, auch mit den Töchtern der ehemaligen Besitzerin. Und dort wurde dann halt auch die eine oder andere Geschichte erzählt, beziehungsweise es wurden auch Bilder gezeigt und wir durften uns auch Bilder abfotografieren, die so halt noch nicht publiziert waren. Und die wir halt auch als Vorlage nehmen, um halt zu sehen, wie hat es mal ausgesehen, wie war die Stuckfassade gestaltet und so weiter und so fort. Aber es gibt auch hin und wieder mal Zufallsfunde, die in einem Archiv auftauchen, wo man sagt, okay, unbekanntes Bild hat irgendjemand im Archiv hinterlegt, kann uns weiterhelfen.
Wollen wir ganz kurz nochmal zu der Kirche kommen? Wir hatten vorhin die Möglichkeit, kurz in die Kirche reinzuschauen. Kannst du uns ein paar Sätze dazu noch sagen?
Wie in jedem Gutshaus oder in jedem Dorf steht oftmals das Gutshaus dicht an der Kirche. Schon historisch bedingt war die Verbindung zwischen Kirche und Gutshaus immer gegeben gewesen, was auch darin zu erkennen ist, dass viele Kirchen auch eine sogenannte Gutshausloge oder halt eine Patronatsloge haben. Also die Gutsherren waren geschichtlich immer verpflichtet gewesen, die Kirchen finanziell zu unterstützen, auch hier in Grünow. Der letzte Gutsherr, also Karl Kühn, der war auch Patronat der Kirche gewesen und er hat sozusagen für die Kirche damals auch Sachen wie zum Beispiel die Taufschale gespendet und unterstützte auch die Kirche finanziell. Die Kirche gehört eigentlich, wenn man so will, zu dem Gutshaus mit zu, also sie bilden auch eine Einheit. Ja, wie in vielen anderen Dörfern auch.
Wie steht denn der Ort zu euren ersten Schritten, zu den ersten Ergebnissen hier?
Beschwert hat sich noch keiner. Jeder, der im Prinzip zu uns gekommen ist, auch darüber gesprochen hat oder einfach wissen wollte, ach, was macht er denn gerade? Da ist eigentlich Interesse immer da und dass etwas passiert sozusagen und dass der Park im Prinzip sehr gepflegt ist. Da kam eigentlich viel Lob.
Kann ich nur unterstreichen. Natürlich ist man kritisch, klar, aber es ist so, dass Lob da ist von vielen alteingesessenen Familien und man muss dazu sagen, wir machen es ja eigentlich nicht fürs Dorf, wir machen es ja für uns. Also wir wollen ja hier drin wohnen und uns macht es ja Spaß. Aber es ist immer schön, wenn natürlich Lob kommt und so eine Sache nimmt man gerne auf und sowas motiviert natürlich auch.
Wenn man im Besitz des Hauses ist, was ist denn da das Erste, was man da tut? Geht man da mit einem Besen durchs Haus oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben dieses Haus erstmal enträumt, wie man jedes andere Haus auch enträumen würde. Wir haben nach Schäden Ausschau erhalten, wo man wirklich sagt, es muss unbedingt gemacht werden. Haben wir auch gehabt. Nachdem wir dieses Haus hatten, hatten wir ruckzuck hier einen Wassereinbruch gehabt. Was bedingt dadurch war, dass sich leider niemand ausreichend um dieses Haus kümmerte. Ja. Aber sonst muss man sagen, haben wir eigentlich nicht viel anders reagiert als jeder andere, der ein Haus hat. Also aufräumen, hübsch machen, erstmal einziehen, so nach dem Motto.
Das erste Mal komplett durchgefegt haben wir zum Tag des offenen Denkmals.
Also die obere Etage wird von uns halt nicht genutzt, die wird halt nur partiell immer ausgefegt. Und da sahen wir uns dann mal gezwungen, den Besen zu schwingen, stimmt, nach 2 Jahren.
Du sprachst gerade davon, dass ihr beide nach Schäden Ausschau gehalten habt. Ihr seid beide auch sehr unerschrocken bei der Sache. Wo nehmt ihr die Kenntnisse her, die euch dabei befähigen, bestimmte Dinge einfach auch zu beurteilen.
Bedingt durch meine Ingenieursausbildung und die Handwerkerausbildung habe ich einen Blick erworben dafür, welche Schäden aufgetreten sind, beziehungsweise welche Schäden so gravierend sind, dass es die Substanz des Hauses gefährdet. Und natürlich hast du bei einem Haus, was immer 200 oder 300 Jahre alt ist, treten immer Schäden auf. Die Kunst besteht darin, festzustellen, kann man diesen Schaden lassen, beziehungsweise muss er zeitnah repariert werden. Es stört natürlich niemanden, wenn irgendwo Putz abgefallen ist, wenn man den innerhalb einer kurzen Zeit ersetzt. Wenn allerdings Schäden auftreten wie Schwammbefall oder Durchfeuchtung, also was, da muss man relativ schnell agieren. Es ist so, dass wir vorher schon ein Haus hatten, also ein altes Bahnhaus, und da relativ gut schon arbeiten konnten, beziehungsweise dort auch schon den einen oder anderen Schaden hatten, der sehr gravierend gewesen ist. Und so hat man sich stückchenweise an die Sache rangewagt und versucht, bestmöglich mit dem Haus klarzukommen, um halt größere Schäden zu vermeiden.
Habt ihr noch externe Expertise heranziehen können über Freunde oder Bekannte?
Ja, wir haben einen relativ großen Bekanntenkreis. Also wir haben sowohl gute Elektriker, Heizungsbauer, Dachdecker im Bekanntenkreis, die man zumindest fragen kann. Aber auch da besteht halt das Problem, dass viele Handwerker, nicht nur die guten, auch die nicht so guten, halt terminlich ausgebucht sind. Und bei einigen Sachen muss man halt auf Expertise zurückgreifen. Die können wir auch nicht. Also alles, was Elektrik ist, kann ich nicht. Beziehungsweise einige Sachen, die am Dach kaputt sind, die kann ich halt selbst nicht reparieren. Das geht halt nicht, weil schlichtweg schwer ist zu erreichen, beziehungsweise die Werkzeuge nicht vorhanden sind.
Was sind denn die aktuellen Herausforderungen hier am Haus?
Also wir haben das Haus jetzt so weit, dass es keine größeren aktuellen wichtigen Herausforderungen gibt. Das Dach ist dicht, die Bäume wurden beschnitten, also die gefährlichen Bäume wurden beschnitten. Ist ja auch immer noch so eine Sache, wenn man einen Park hat, der gepflegt werden muss. Und das Haus ist soweit dicht. Also die nächste größere Baustelle, die eventuell auftritt, sind die Räume weiter zu rekonstruieren, beziehungsweise auch viel Organisatorisches, jetzt die Baugenehmigung für vorne für die Gaube in Angriff zu nehmen, um dann zeitnah eventuell die Gaube und dann perspektivisch auch das komplette Dach instand zu setzen. Weil das ist noch eine Sache, wie bei allen alten Häusern, die immer große finanzielle Aufwendungen bedarf, als auch die Substanz des Hauses gefährden kann, wenn es halt nicht in Ordnung ist. Dächer, großes Problem.
Welche Spuren hat denn die Zeit hier hinterlassen?
Am Haus oder an mir?
Wie du willst.
Das Problem ist, aber dieses Problem trifft doch immer ganz viele alte Häuser, große alte Häuser. Es wurde seit, eigentlich kann man sagen, seit über 100 Jahren meist immer nur das Nötigste gemacht an diesem Haus. Also selbst unter Gutsherr Kühn wurden die Schäden, die da waren, zwar beseitigt, aber nur so, dass es dann wieder gehalten hat. Und dieser Prozess zog sich natürlich über den Zweiten Weltkrieg natürlich hinaus, wo halt auch keine Baumaterialien vorrätig waren, beziehungsweise Menschen, die reparieren konnten. Und natürlich dann auch über die ganze Zeit der DDR. Also es wurde hier, wie gesagt, so viel umgebaut, verbaut, verschlimmbessert, dass teilweise die Substanz halt über diese Zeit der DDR zwar gerettet wurde, aber auch teilweise gelitten hat. Und nach der Wende wurde etwas im Haus gemacht, wo man heutzutage auch sagen würde, würde man so nicht mehr verlegen. Also Durchbrüche wurden geschaffen, die eigentlich nicht da sein hätten müssen. So. Und wenn du nach den Schäden bei mir fragst, die das Haus hinterlassen hat, in Ära ergraut vielleicht.
Gab es hier besondere Entdeckungen oder irgendwas Ungeahntes? Ein paar Sachen haben wir vorhin schon gesehen.
Also Entdeckung nicht ganz so viel. Also die größte ist vielleicht ein Brunnen, der fast unter der Terrasse ist. Wir wussten, dass einer da sein musste. Dann haben wir immer ein Stückchen gebuddelt und noch ein Stückchen gebuddelt, bis man dann auf einen Deckel gestoßen ist. Und ein kleiner Deckel einfach aus Metall und einer Plane. Damit war er abgedeckt. Darunter war der Brunnen.
Aber wie seid ihr denn auf den Brunnen überhaupt gekommen? Also woher wusstet ihr, dass da was ist?
Wir haben im Keller eine Pumpe gefunden gehabt. Und die war nach draußen mit einem Rohr verbunden, wo man durch die Bewegung schon gehört hat, dass irgendwo muss die Enden sozusagen, und das konnte halt nur ein Brunnen sein. Durch Gespräche im Dorf hat man auch gehört, also es kann sein, hat man aber nie gefunden. Und bevor man da vielleicht mit einem Traktor reinfährt sozusagen, weil er vielleicht nicht so gut abgedeckt ist, haben wir gucken müssen, wo der ist, und gebuddelt.
Er sieht ja auch ganz imposant aus, ne? Man steht neben der Terrasse und guckt von oben rein, und das ist ja eine ganz schöne Tiefe, 2,5 Meter sowas.
Bisschen tiefer noch, also er ist 4,5 Meter ungefähr tief. Er hat guten Durchmesser von 2 Metern, der Brunnen. Und es war wohl früher so gewesen, dass zuerst der Brunnen gebaut wurde und danach dann das Haus. um halt Wasser für den Mörtel zu haben des Hauses. Und unsere Angst war gewesen, dass dort wirklich ein Unfall passiert, dass man eventuell einbricht in den Brunnen oder sich womöglich noch jemand verletzt. Um halt, wie gesagt, dieses Problem auszuschließen, haben wir halt gesagt, wir müssen den Brunnen erstmal suchen und erstmal lokalisieren. Das war erstmal wichtig gewesen.
Vorhin, wo wir durchs Haus gehen durften, habt ihr uns auch eine kleine Schatzkammer noch gezeigt.
Ja, die Schatzkammer. Also du sprichst bestimmt das Geheimfach in den Dielen an. Ja, also das Geheimfach in den Dielen war uns erst gar nicht aufgefallen gewesen. Das hat ein Mitarbeiter des Denkmalschutzes entdeckt. Und zwar ist in den Dielen im oberen Bereich eine kleine Stelle rausgesägt, in die ein Stück Holz eingesetzt ist. Die ist ungefähr 5 cm im Durchmesser. Und als wir diese Sache geöffnet hatten, haben wir wichtige Sachen gefunden, wie zum Beispiel einen kleinen Gummielefanten, als auch eine Fahrkarte von 1960 und ein paar Zahnräder eines alten Weckers. Also die Schatzkammer entpuppte sich dann als Geheimfach eines Kindes, die schlichtweg genutzt wurde, wahrscheinlich bis in die 60er Jahre. Ich weiß nicht, wer da den Elefanten versteckt hat, aber man muss dazu sagen, dass diese Öffnung auch ihre Aufgabe hatte. Und zwar wurde durch diese Öffnung ein Kabel geführt, um halt in den 20er Jahren das Haus zu elektrifizieren.
Kann man die Arbeit mit so einem Haus als Lernprozess auffassen?
Das auf jeden Fall. Also viele haben immer gesagt, wie kann man sich so ein Haus anschaffen? Und natürlich kann man nicht alles. Also wir beide sind ja nun nicht aus der Baubranche. Allerdings kann man relativ viele Sachen lernen. Und es ist natürlich ein Lernprozess. Und wenn man das erste Mal eine Wand verputzt hat und der Putz abgefallen ist, dann muss man halt ein zweites Mal machen. Und beim dritten Mal spätestens hält er dann. Also das geht schon, das ist kein Problem. Und auch das Nachschieben von Dachziegeln oder das Installieren von Heizkörpern oder das Instandhalten der Heizung, auch das sind natürlich Lernprozesse. Und auch wir nutzen natürlich das Internet, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Bekannte zu fragen oder halt mal ein Buch in die Hand zu nehmen und dort mal nach guten Tipps zu suchen.
Gibt es da Dinge, wo man rückblickend vielleicht auch in gewisser Weise naiv war oder unbeholfen war?
Ja, eine Sache war gewesen, dass wir eine Decke abgehangen haben, was nicht gerade meine Lieblingsaufgabe war. In einem Raum, da ging es halt nicht anders, da war keine Decke mehr drin. Und dadurch, dass wir die vorschriftsmäßig mit einer Kalkfarbe angestrichen hatten, diese Kalkfarbe allerdings auch am nächsten Tag wieder auf der Erde lag, mussten wir diese Decke noch ein zweites Mal anhängen, nachdem wir sie wieder abgebaut haben. Das war nicht so schön.
Was war da der Fehler?
Der Fehler bestand schlichtweg darin, wie Bianca schon gesagt hat, wir konnten halt nur eine Rigipsdecke einbauen, das ging nicht anders. Und da wir original bauen wollen, war unsere Idee gewesen, die Rigipsdecke mit Kalkfarbe zu streichen. Und im Baumarkt gab man uns den wohlgemeinten Hinweis, das hält. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es hielt nicht, also sie hielt 2 Tage lang und dann konnte man praktisch zusehen, wie sich die Farbe von den Rigipsplatten löste. Was dazu führte, dass halt die Farbe teilweise noch an den Rigipsplatten dran war, teilweise auf dem Boden lag und man diese Rigipsplatten nicht nochmal neu streichen konnte, weil du total eine unebene Decke hattest. Ja. Und dann haben wir die Decke 2-mal abgehängt und haben uns dann geklemmt, mit Kalkfarbe zu streichen.
Und was würdet ihr sagen, würdet ihr auf jeden Fall wieder so tun?
Du meinst jetzt ein Haus kaufen in der Größe oder generell?
Baulich, in der baulichen
Baulich, Umsetzung. Baulich. Also wir versuchen immer ziemlich nah am Original zu bleiben, ist natürlich klar. Allerdings ist dieses Haus jetzt schon durch mehrere Hände gegangen und auch über Jahrhunderte umgebaut worden. Oftmals ist es so, dass du Baumängel aus der Vergangenheit nicht mehr ohne weiteres beheben kannst. Es geht nicht. Also wenn du zum Beispiel eine Decke eingezogen hast, die 10 cm mit Beton- und Stahlmonierung versehen ist, könnte man diese zwar rausreißen, würde aber zu massiven Schäden am Haus führen. Deshalb muss man sehen, kann man diesen Baumangel behalten? Muss man ihn beheben? Kann man ihn beheben? Und wenn man sagt, okay, er schadet dem Haus nicht, dann könnte man sagen, okay, dann wird dieser Baumangel halt erstmal akzeptiert und wird halt überbaut. Ist nicht die beste Lösung, ist aber immer noch besser, als wenn man Schäden am Haus verursacht, die nicht sein müssten.
Ihr habt selten Angst vor Herausforderungen, sieht man jetzt immer wieder. Seid meistens auch unerschrocken jetzt bei maroden baulichen Voraussetzungen. Woher nehmt ihr eigentlich dieses Selbstvertrauen und die Zuversicht?
Also ich sage immer, auch wenn man nicht alles kann, man kann sich echt viel anlernen sozusagen. Es hat alles irgendwann auch funktioniert, wenn man es gemacht hat, sage ich mal. Also von daher, man muss immer mit offenen Augen durch so ein Haus gehen. Man muss immer gucken und schauen auch, was ist sozusagen. Und damit kann man dann eben umgehen. Man muss gucken und das eben dann machen.
Wie geht ihr mit potenziellen Auflagen um? Wie hoch ist denn da der bürokratische Aufwand?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Viele scheuen ja immer diesen Stempel Denkmalschutz. Aus unserer Sicht ist Denkmalschutz erstmal nichts Negatives. Wir haben zu der Denkmalschutzbehörde einen sehr guten Draht. Und man muss dazu sagen, wir ziehen ja alle an einem Strang. Also wir wollen ja, dass diese Häuser nicht einfallen. Sowohl die Bewohner, die Besitzer, als auch die Denkmalschutzbehörde. Und wenn man sich auf diesen kleinen gemeinsamen Nenner einigt, dass die Häuser nicht einfallen, ist man ja schon mal ziemlich weit. Und wir bekommen auch sehr gute Tipps von der Denkmalschutzbehörde. Und es findet sich immer ein Weg. Also wir hatten bis jetzt noch kein Problem gehabt, dass wir unüberwindliche Probleme hatten. Gab es nicht. Im Gegenteil, es war wirklich ein sehr gutes Miteinander gewesen. Anders können wir es nicht sagen.
Was habt ihr denn jetzt schon von euren Plänen geschafft? Was ist denn das aktuelle Projekt, was hier ansteht?
Also bis jetzt geschafft haben wir eigentlich, dass die Räume, die auch schon vorher da waren, weiter genutzt werden. Wir haben weitere Räume komplett saniert, also quasi kernsaniert, wo man eben auch drin wohnen kann. Und Hauptziel ist, die Hauptetage irgendwann fertig zu bekommen. Aber das geht halt nicht hintereinander weg, ein Raum nach dem anderen sozusagen, sondern man muss dann schauen, was braucht man jetzt wirklich. Und da sind wir jetzt im Prinzip dabei, eher im Keller noch ein bisschen was zu machen.
Genau, also wir haben natürlich erstmal das Haus, auch wenn es bewohnbar war, erstmal für uns nutzfähig gemacht. Also das heißt, wir haben Räume geschaffen, wenn man Besuch bekommt, ein Gästezimmer geschaffen. Wir haben versucht, für uns selber Raum zu schaffen, um halt Sachen auch unterzustellen. Das Haus ist dicht. Das Haus ist bewohnbar, die Heizanlage funktioniert und wir haben halt auch schon Räume geschaffen, wo man wirklich Gäste empfangen kann und dieses Haus auch für Familienfeier nutzen kann. Also das ist schon mal eine gute Sache. Und der Park wurde aufgeräumt, der Park wurde halt nutzbar gemacht, auch für die Besucher, für die Bevölkerung. Und auch das war schon eine ganz schöne Mammutaufgabe gewesen.
Man könnte meinen, wenn man als Besucher hier vor der Einfahrt steht, da steht kein Schild, betreten verboten, kein Privatgrundstücksschild. Sind Besucher hier willkommen? Wie kann man dieses Haus hier von außen erleben?
Also im Endeffekt ist der Park ist für Besucher offen. Es ist zwar ein Zaun drumherum, die Türen sind offen. Es steht eine kleine Parkordnung im Park sozusagen. Also im Prinzip sieht man dadurch auch, dass man ja rein kann. Dadurch kann man auch einmal komplett fast ums Gutshaus rumlaufen. Also man sieht es komplett einmal von außen als Besucher. Und das wurde auch bis jetzt schon ganz gut angenommen.
Und was gibt es bei euch in Grünow zu erleben?
Also in Grünow zu erleben, wir sind ja nur ein kleiner Ort. Also wir haben 100 Einwohner. Was Grünow hat und was auch sehr toll ist, wir haben eine umfangreiche historische Bausubstanz hier in Grünow. Also neben dem Gutshaus gibt es auch natürlich die Stallanlagen der Gutsanlage zu besichtigen. Wir haben eine Ruine einer Wassermühle und wir haben natürlich auch die vorhin schon erwähnte Kirche hier im Ort, die extrem selten ist. Also wir haben eine der ältesten Kirchen hier in Grünow. Und das Interessante ist natürlich, dass diese Kirche auch verkehrt rum gebaut ist. Also daher auch der Name Verkehrt Grünow, denn unsere Kirche hat den Kirchturm auf der falschen Seite. Also Besucher kann man eigentlich nur empfehlen, wenn es die Möglichkeit hergibt, sich die Kirche auch mal von innen anzusehen. Die ist wunderschön von innen restauriert. Wirklich ein Kleinod, was man in der Uckermark nicht so oft findet.
Was bedeutet es für euch denn, so ein Denkmal, so ein Haus zu begleiten?
Ja, die Frage ist, wer begleitet einen? Also begleitet einen das Haus durchs Leben oder begleiten wir das Haus durchs Leben? Vielleicht so ein Zwischending. Es ist so, dass ein Haus, ein altes Haus, ist mehr oder weniger wie ein alter Mensch. Also es knarrt mal, es zwickt mal hier und manchmal ist es auch undicht, das ist so. Aber gerade deshalb ist es ja wichtig, diese Probleme, die halt vorhanden sind, auszumerzen und es natürlich durch die Zeit zu bringen. Ja, also es ist ganz wichtig, dass es immer jemanden gibt, der sich um so ein Gebäude kümmert, denn selber kann es sich ja nicht kümmern. Und natürlich hat es auch seinen Charme. Also es heißt, wenn wir große Räume haben, es hat auch Lebensqualität. Und wenn man hier aus dem Fenster guckt, sieht man auf jeden Fall relativ viel Grün, eine scheinbar intakte Umwelt. Und es macht natürlich auch Spaß, ja, in so einem Haus zu leben. Auch wenn es in den Wintermonaten manchmal nicht ganz so einfach ist, aber da denke ich, schaut man dann gerne drüber hinweg.
Was bedeutet das für dich, ein Teil davon zu sein?
Dass man im Prinzip hier sehr viel Zeit verbringt, das muss man möchten. Und das wollen wir auch so. Das ist ein Teil von uns im Prinzip geworden, solange wie wir das jetzt haben. Es ist immer so, dass wir mindestens immer am Wochenende hier sind. Das ist im Prinzip begleiten. Jedes Wochenende sind wir hier und schauen ein bisschen, wir machen ein bisschen und manchmal setzen wir uns auch draußen auf die Wiese.
Eine bisschen provokante Frage für mich ist immer, auch wenn man zurückschaut auf die Zeit, die ihr hier begleitet habt, Was wird man sich über euch erzählen?
Die Verrückten. Nein, also was wird man sich über uns erzählen? Also ich denke, das Haus hat schon Glück gehabt, uns zu finden, denke ich mal. Also wir versuchen ja, das Haus bestmöglich zu pflegen und über die Zeit zu bringen. Was wird man sich über uns erzählen? Wir sind ja nur Besucher hier in dem Haus. Also wenn man überlegt, das Haus hat eine 300-jährige Geschichte. Wir haben es jetzt seit 10 Jahren. Wenn es gut läuft, haben wir es nochmal 20 Jahre. Also länger als 30 Jahre werden wir es ja nicht begleiten können. Und vor uns gab es Menschen, die haben sich um das Haus gekümmert. Und nach uns werden auch Menschen kommen, die sich um dieses Haus kümmern. Und eine Sache haben wir uns noch so auf die Fahne geschrieben. Also wir wollen nicht die Letzten sein, die dieses Haus bewohnen, wenn es irgendwie gut läuft.
Bianca, wenn du dir das Haus anguckst oder meinetwegen auch den Garten, hast du einen Favoriten, wo du dich am liebsten aufhältst?
Eigentlich bin ich eher der Draußentyp, der Parktyp. Also ohne den Park hätte ich das Haus nicht haben wollen. Der gehört dazu und da bin ich eigentlich gerne. Also ich setze mich jetzt nicht nur in den Park und gucke, wie es drumherum ist, sondern ich habe meistens auch einen Eimer mit dabei und dann wird irgendwas aufgesammelt, dass der einfach immer schön ist. Und das ist so auch so mein Lieblingsding.
Bianca stapelt schon wieder tief sozusagen. Also wenn man sich den Park anguckt, haben wir ja schon sehr viel geschafft. Und gerade was den Park angeht, hat Bianca da die Führungsrolle inne. Also das heißt, mit dem Trecker werde ich natürlich Wurzeln beräumen, aber sonst im Großen und Ganzen, was die Bepflanzung, die Pflege der Bäume, die Pflege der Pflanzen angeht, da ist schon Bianca federführend sozusagen und macht schon sehr viel. Also ist Bianca ihr Part. Wenn ich dann drinnen was mache, dann macht Bianca ganz viel draußen.
Habt ihr da Unterstützung im Park oder macht ihr das allein?
Also bis jetzt haben wir den größten Teil alleine gemacht. Man hat sich dann einen Traktor angeschafft, der die Bäume wieder rauszieht. Dann macht René Bäume klein mit einer Kettensäge und ich habe meistens einen Spaten dabei, auch wenn man den mal abbrechen kann.
Genau, und die Dorfbevölkerung, wenn mal die Nötigkeit vorhanden ist, jetzt einen Baum wegzuschneiden oder so und wir gerade kein Feuerholz benötigen, steht eigentlich auch mit Hilfe uns zur Seite. Und sonst ist es so, dass wir ein großes Problem hatten vor 2 Jahren mit dem Biber. Also wir hatten einen sehr großen Biberverbiss im Park gehabt. Und bedingt durch Fördermittel, wo wir auch sehr dankbar sind, haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Zaun zu errichten, der halt den Park vor dem Biber schützt. Und das hilft schon unheimlich viel weiter. Nichtsdestotrotz haben wir oftmals Stromschäden, gerade im Herbst sind die relativ hoch. Und da muss man dann halt, wie gesagt, sehen, wie man dann die Wege wieder freiräumt beziehungsweise die umgestürzten Bäume so verarbeitet oder aufarbeitet, dass man sie halt auch noch irgendwie nutzen kann, also zum Bretterschneiden oder halt zum Heizen oder so.
Und welcher ist dein Lieblingsplatz hier?
Mein Lieblingsplatz? Welches ist mein Lieblingsplatz? Also am besten auf dem Sessel, wenn ich fertig bin von der Arbeit, das ist mein Lieblingsplatz. Aber sonst, wie gesagt, das Haus und der Park bilden ja ein Ensemble sozusagen. Also das heißt, man kann weder das Haus vom Park getrennt betrachten, noch den Park getrennt vom Haus. Und ich glaube, die Mischung macht's. Also es ist wirklich die Mischung und auch die Möglichkeiten, die man hier in so einem Haus hat. Also du kannst dich sowohl im Sommer auf die Terrasse setzen, du kannst aber, wie gesagt, auch in kalten Wintermonaten dich im Keller aufhalten, wo dann halt auch ein angenehmes Klima kurioserweise herrscht, ja.
Welchen Rat würdet ihr jemandem geben, der ein historisches Gebäude, ein Gemäuer wieder zu neuem Leben erwecken wollen würde? Welcher wäre das?
Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Also den Rat, den ich geben würde, einfach machen. Einfach machen. Also das Schlimmste, es gibt 2 Sachen, die für ein Gebäude schlimm sind. Also eine Sache ist, wenn es halt schlichtweg verfällt, wenn sich halt niemand drum kümmert. Und Häuser sind nun mal zum Wohnen gemacht und desto länger ein Haus unbewohnt ist, desto schlechter ist es eigentlich für das Haus. Und den anderen Rat, den ich vielleicht geben würde, bevor man anfängt, etwas abzureißen, zu überlegen, kann man es denn nicht noch nutzen irgendwie. Ja, also weggerissen ist es schnell, aber dann leider auch unwiederbringlich verloren.
Machen, nicht quatschen.
Habt ihr für Grüno eine Zukunftsvision?
Man reiche mir die Glaskugel. Eine Zukunftsvision. Ja doch, es gibt eine Zukunftsvision. Also das Haus soll uns natürlich überleben. Also wir wollen nicht die Letzten sein, die dieses Haus bewohnen. Und wir wollen dieses Haus besser machen, als es jetzt ist. Die Pflicht ist, dass das Haus nicht einfällt und die Kür ist, besser machen, als es jetzt ist. Das heißt, wir wollen die Belle Etage, also die Hauptetage, die soll fertiggestellt werden in unserem Leben. Und das Dach soll rauf. Also das sind die 2 großen Projekte, die wir in unserem Leben noch erledigen wollen. Wenn wir das geschafft haben und die Fassade vielleicht noch fertig kriegen, dann ist, glaube ich, in unserem Leben viel für das Haus getan. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, aber das Dach soll definitiv noch rauf.
Und vielleicht machen wir noch den Dorfteich fertig. Der steht bei uns ja mitten im Park. Der ist total verlandet und das wäre noch so mein Traum.
Mit Fördermitteln eventuell möglich, dass man dort nochmal eine Möglichkeit schafft, für dieses Dorf wieder einen funktionierenden Teich zu haben, der halt, wie gesagt, auch den Park und das Haus natürlich ergänzt.
Ihr habt damals das Haus betreten und vielleicht später sogar erste Vorstellungen von dem Haus entwickelt, von Idealen entwickelt und heute seid ihr mitten in der Umsetzung. Wie lebt es sich zwischen Ideal auf der einen Seite und der Wirklichkeit auf der anderen?
Also zwischen Ideal und Wirklichkeit ist ja wie immer ein sehr großer Spannungsbogen, ist natürlich klar. Im Sommer ist das Bewohnen des Gutshauses überhaupt gar kein Problem und macht auch ganz viel Spaß. Ich denke, es macht jedem Spaß, weil man hier ganz viele Möglichkeiten hat. Große Probleme gibt es im Winter. Also man hat es mal nicht auf dem Schirm, aber es muss Holz gemacht werden. Man muss das Haus beheizen. Ja? Man muss auch fit sein, dass man halt auch Schäden erkennt. Das sind natürlich die Sachen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und wenn Besucher immer durch den Park flanieren, man denken, es ist wunderschön, dann ist es meist so, dass ich dann irgendwie mit Arbeitsklamotten daneben stehe und die Wege gehakt habe oder Bäume beräumt habe oder irgendeine Wand verputzt habe. Also wir erkennen zwar die Schönheit dieses Hauses auch, natürlich, sonst hätten wir es nicht, aber viele Besucher erkennen immer nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Aber es macht ja auch Spaß.
Ja, es ist immer Arbeit, es ist immer irgendwas zu tun. Man muss im Prinzip für sich selber ein bisschen Mittelweg finden, dass man jetzt nicht nur ackert, sondern sich dann auch tatsächlich mal draußen hinsetzt auf die Wiese und in die Sonne guckt sozusagen, auch wenn es dann eben mit Arbeitsklamotten ist, aber das ist dann eben so.
Ja, vielen Dank, das war der Gutshauspott hier aus der Uckermark. Wir waren für euch in Verkehrt Grünow und wer sich vielleicht mal hier auf die Spuren des Namens machen möchte, der wird hier belohnt von einer einzigartigen Kirche, die verkehrt rum steht.
Ja, das stimmt. Also der Kirchturm ist auf der falschen Seite. Das heißt, der Altar befindet sich unterm Kirchturm. Ja, die Apsis ist unterm Kirchturm. Das heißt, ziemlich einzigartig. Es gibt noch andere Kirchen, die so rumgebaut sind. Aber gerade das ist der Grund, warum Grünow den Beinamen Verkehrt Grünow trägt.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizuschauen. Und wenn man vor Ort ist, dann sieht man nicht nur ein wunderschönes Herrenhaus, sondern man kann auch die Möglichkeit nutzen, hier in den Park zu gehen. Vielleicht erreichen wir ja sogar noch den Besitzer von dem kleinen Elefanten aus der Schatzkammer oben.
Vielleicht, ja. Also es ist so, dass wir natürlich immer an Geschichten, Fotos, Unterlagen über dieses Haus interessiert sind, weil es halt so unheimlich wenig gibt und ganz viel in der Geschichte noch in der Vergangenheit irgendwie schlummert und noch nicht geborgen wurde. Aber vielleicht hört uns ja jemand, der uns vielleicht mit Unterlagen, Fotos oder auch einer spannenden Geschichte unterstützen kann. Würden wir uns sehr darüber freuen.
Habt ihr eine Webseite?
Ja, wir haben eine Website. Sie ist nicht ganz aktuell. Man kann ein paar historische Fakten dort auf dieser Website finden. Website-Adresse ist www.gut-grünow.de und man findet uns das auch auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen und kann uns da auch gerne eine Nachricht zukommen lassen. Also wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, dann kann man das natürlich gerne machen.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass wir heute hier sein durften. Wir packen allen Hörerinnen und Hörern alle Informationen in unsere Shownotes. Wir schauen hier auf jeden Fall in den nächsten Jahren nochmal vorbei.
Dankeschön auch von uns, dass ihr hier gewesen wart. Es war ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Nochmal danke euch beiden und kommt gut nach Hause.
Ja, danke schön, dass ihr da wart.
Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem Gutshauspod hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.